ARD.
Mein lieber Scholli, solche Diskussionen hatten wir hier in Deutschland lange nicht mehr. Die Koalition fast dran zerplatzt, weil junge Politiker in der Union gesagt haben, nee, so läuft das nicht mehr. Und ausgerechnet bei einem Thema, bei dem seit Jahrzehnten eigentlich nur alle mit den Schultern zucken, nach dem Motto, ja, ist halt so. Wir wissen, da ist ein Riesenproblem, aber lassen wir mal so laufen. Das Problem heißt Rente. Und wer da was zahlen muss, kann, soll, um später ordentlich leben zu können, das hat lange eigentlich keinen so richtig interessiert. Ist irgendwie unsexy, ist irgendwie weit weg. Ja, da gab's Riester-Konzepte, ja, da weiß man, es hat nicht so richtig funktioniert. Wie hat man irgendwie mitbekommen, aber jetzt ist plötzlich doch Leben in der Bude. Es soll neue Konzepte bei der Rente geben und ganz aktuell gibt's noch eine fette Diskussion über angebliche Wellness-Teilzeit, die auch ein großes Problem für unsere Rente sein soll. Warum? Fragen wir heute im Plus-Minus-Podcast. Ihr wisst ja, wir gucken uns die Wirtschaftsthemen an, die wirklich wichtig für euren Alltag sind. Wirtschaft, die euch weiterbringt. Und da checken wir heute, was muss sich ändern? Damit ihr, damit ich, damit wir alle einen chilligen Ruhestand genießen dürfen. Und ihr hört's, ich rede die ganze Zeit im Moment noch alleine, weil David heute schon mal chillen darf. Dafür haben wir unsere Rentenexpertin im Team ins Studio geholt. Hallöchen, Christine Bergmann.
Hallo, Anna.
Das ist ja ein großer Stress in der Bundesregierung gewesen, das Thema Rente, und ist es auch immer noch. Wie geht man damit um? Wir haben ja hier im Podcast schon oft übers Reich werden auf der einen Seite gesprochen, dass alle ja irgendwie reich sein wollen, aber nicht wissen, was sie dafür tun müssen. Und wir haben darüber gesprochen, dass unser Gehirn ungern langfristig denkt und deshalb kurzfristig doofe Entscheidungen trifft. Und Rente ist da tatsächlich eine doofe Kombi aus beidem. Liegt so weit in der Zukunft, dass man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, aber ist auch nicht geeignet, um reich zu werden, oder?
Ja, das ist immer so ein Thema, das alle unglaublich gern verdrängen, ja. Und wie du es ja auch schon angedeutet hast und wie wir es auch in der Folge schon beschrieben haben, da spielt das Gehirn auch eine ganz große Rolle, weil das halt alles so weit weg ist. Und irgendwie, wenn man dann auf die Idee kommt, was zu tun, ist es halt dann doch schon relativ spät und dann wird es relativ teuer.
Mich würde jetzt mal interessieren, wie seht ihr das denn, die jetzt hier so zuhören? Wie alt seid ihr? Habt ihr euch mit der Altersvorsorge beschäftigt? Habt ihr es, wie Christine sagt, verdrängt? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail an plus-podcast@ard.de. Ja, und gerade Menschen unter 40, die beschäftigen sich ja jetzt plötzlich ganz neu erst mit dem Thema, weil viele aufgewacht sind und haben irgendwie gemerkt, da ist so richtig Zunder unterm Dach. Christine, warum gibt's denn ein Problem mit der gesetzlichen Rente?
Naja, dass die gesetzliche Rente Schwierigkeiten hat, das wissen wir eigentlich schon ziemlich lange. Also ich schätze mal so um die 40 Jahre wissen wir das schon, weil unsere Bevölkerung einfach nicht mehr so stark wächst, ja. Und wir haben viele Rentner, die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen und es sind aber immer weniger, die in diese Rentenversicherung einzahlt. Und die ist ja so konzipiert, dass die Renten werden aus dem bezahlt, was eingezahlt wird. Und da kann man eigentlich, das ist das kleine Einmaleins, sehen, dass das nicht mehr reicht, ja. Einmal schon von der Menge der Personen, die das finanzieren. Mhm. Zum anderen, und ist ja eigentlich was Schönes, dass wir länger leben, aber wir kriegen dann ja auch viel länger Rente, als wir früher bekommen haben. Diese sogenannte Rentenbezugsdauer, die ist ziemlich stark gestiegen. Und die beiden Punkte zusammen sorgen dafür, dass es einfach schwieriger wird, dass dieses Niveau in der Rente wirklich zu halten, sodass man davon leben kann.
Ja, und das heißt jetzt, das alte Konzept, man zahlt ein und die Generation, die dann jetzt in Rente ist, kriegt dieses Geld. Das funktioniert so nicht mehr. Es sollen neue Konzepte her. Und da hat Bundeskanzler Friedrich Merz beim Jahresempfang der Deutschen Börse Folgendes zugesagt.
Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben. Aber sie wird eben nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden.
Okay, also ich nehme daraus mit, die gesetzliche Rente reicht nicht aus, sagt der Bundeskanzler. Und jetzt?
Tja, und jetzt sind wir dran, sozusagen, um es mal so flapsig auszudrücken. Das heißt, dass wir tatsächlich mehr selber vorsorgen müssen. Die gesetzliche wird bleiben, das hat er ja gesagt, aber die wird natürlich ein bisschen geringer ausfallen in der Zukunft. Gehe ich jetzt mal strikt davon aus, weil entweder sinkt die Rente oder, was heißt sinkt die Rente, muss man ganz vorsichtig natürlich sein, sie sinkt in dem Fall, sie wird nicht gekürzt, sondern die Generationen, die später in Rente gehen, werden nicht mehr ganz so viel von ihrem Einkommen da retten können und gleichzeitig müssten sonst auch die Beiträge extrem steigen und wenn man das alles nicht will, dann muss man eben dafür sorgen, dass es zusätzliche Bausteine gibt und das wollte Merz dazu sagen. Es gibt dann ja die berühmten weiteren Säulen wie die betriebliche Altersvorsorge, aber vor allen Dingen die private Vorsorge und um die geht's ja jetzt auch.
Ja, und erklär uns nochmal, warum sind denn die Jungen in der Union so auf die Barrikaden gegangen? Was wollen die denn anders als Friedrich Merz?
Das ist ziemlich kompliziert zu erklären, weil es wirklich eine Kleinigkeit eigentlich ist, aber mit einer großen Wirkung. Es geht um diese berühmte Haltelinie. Es geht darum, dass die Koalition beschlossen hat, dass dieses Rentenniveau, also das besagt aus, wie viel Rente der durchschnittliche Rentner nach 45 Jahren, der ein Durchschnittseinkommen verdient hat, bekommt vom letzten Gehalt 48%. Dieses Niveau soll bis 2032 gehalten werden. Das darf nicht sinken. Die Junge Union geht da auch mit. Die sagt, das ist in Ordnung. Nur was sie sagt, ist, man rechnet dann auf dem hohen Niveau weiter, dass sich eben das länger hält. Und man möchte eigentlich nach 2032 wieder auf das Niveau, wo es eigentlich wäre, zurückgehen. Das ist wirklich kompliziert, aber heißt einfach, da ist eine Lücke, da ist ein Niveauanstieg, den sie so nicht mittragen wollen, weil der auf Dauer wirkt und dann viel Geld kostet, was zu ihren Lasten geht.
Okay, gucken wir uns dieses Niveau nochmal an. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir in Rente gehen, dass wir 48%, so habe ich immer gedacht, von unserem letzten Gehalt kriegen?
Nein, das denken leider sehr viele, das stimmt nicht. Dieses Rentenniveau ist eine rein statistische Größe tatsächlich. Das bemisst nur anhand des Durchschnittseinkommens eines Rentners, der 45 Jahre eingezahlt hat und eben den Durchschnittsbeitrag auch bezahlt hat. Was der liegt dann bei 48% des Durchschnittseinkommens in Deutschland. Das hat mit mir persönlich überhaupt gar nichts zu tun.
Aha, aber irgendwann kommt man ja selber ins Spiel, ne? Ja. Also wenn man jetzt ganz fleißig immer Vollzeit, dann kommen wir gleich noch zu einem anderen Teilzeitthema, aber wenn man jetzt ganz fleißig Vollzeit vielleicht 48 Jahre lang eingezahlt hat, dann kriegt man mehr als diese 48%?
Ja, dann kriegt man, naja, es kommt drauf an, wie viel du verdient hast. Es geht ja immer auch um den Verdienst.
Ach so, aber 48% von meinem Durchschnitts.
Nein, auch das stimmt nicht so ganz.
Auch weil, das nicht?
Nein, weil wenn du jetzt viel verdient hast, wenn du über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegst, dann ist dein Rentenniveau noch geringer, weil du ja nur Beiträge bis zu dieser Grenze bezahlst.
Okay.
Alles, was du drüber hinaus verdienst, da werden ja keine Beiträge fällig.
Und das heißt, es ist dringend nötig, dass man sich damit auseinandersetzt, sich wahrscheinlich mal eine Übersicht kommen lässt von der Rentenkasse und jetzt vielleicht nochmal, weil die politische Diskussion auch dementsprechend ist, über Teilzeit nachdenkt. Denn was ist, wenn wir im Moment die aktuelle politische Diskussion sehen, von wegen, es soll keine in Anführungsstrichen Wellness-Teilzeit mehr geben, das wäre unsozial für die sozialen Kassen und auch für die Rente. Was ist da das Problem? Erklär es uns.
Na, das Problem ist gar nicht mal so sehr die Kasse. Das Problem ist eigentlich dein persönliches. Wenn du in Teilzeit gehst, verdienst du weniger, hast weniger Rentenpunkte gesammelt, kriegst eine geringere Rente. Also wenn wir jetzt mal die Diskussion auf die Rente zuspitzen wollen. Mhm. Ich glaube, worum es in der Diskussion mehr ging, war die Arbeitszeit an sich. Da stand nicht so sehr im Vordergrund die Rente. Aber jeder muss sich klar sein, und das tun viele eben nicht, wenn ich Teilzeit arbeite, dass ich auch dann eine Teilzeitrente irgendwann kriege, natürlich für diese Zeit.
Und wenn man jetzt mal so Pi mal Daumen die Hälfte davon rechnet, dann ist von einer Teilzeitarbeitsstelle eine Teilzeitrente dann so wenig, dass ich vielleicht sogar beim Staat stehen muss, um aufzustocken?
Das kann passieren und das ist dann auch wirklich der Punkt, den man gesellschaftspolitisch diskutieren muss, ob das tatsächlich dann in Ordnung ist. Wobei man auch sagen muss, dass eine Grundrente nicht besonders üppig ist, ne?
Und weil da von der gesetzlichen Rente nichts Üppiges zu erwarten ist für die allermeisten, ist ja schon mal daran geschraubt worden. Und vor 25 Jahren hat man die Riester-Rente eingeführt. Jetzt haben wir alle mitbekommen, das hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Warum nicht? Was ist da schiefgegangen?
Naja, die war in der Konzeption einfach schon mal nicht so gut. Ein Prinzip bei der Riester-Rente war eine Garantie. Also es musste garantiert sein, dass ich meine Beiträge und die staatliche Förderung auf jeden Fall rausbekomme am Ende. So eine Garantie ist immer teuer. Also das heißt einfach, ich kann das Geld nicht so anlegen, dass es einem gute Rendite erwirtschaftet, sondern ich muss es vor allen Dingen ganz, ganz sicher anlegen. Und das kostet mich Rendite. Das ist schon mal das eine, was viele gebremst hat. Und was dann aber noch dazu kam, ist, dass viele da eine Lebensversicherung sozusagen abgeschlossen haben. Und die ist bekanntlich relativ teuer in den Kosten. Also die Kosten haben recht viel aufgefressen von dem, was ich da reingezahlt habe. Und von daher war letztendlich das, was bei den Leuten dann ankam, einfach zu gering, um sie zu motivieren, da wirklich selber was zu machen.
Aber das war ja mal anders gedacht, ne? Warum hat man damit nicht rechnen können? Warum ist das so gescheitert? Das war ja eigentlich eine gute Idee, zu sagen, wir wollen den Leuten das erleichtern, dass sie ihr eigenes Geld nehmen, in die Altersvorsorge stecken und dann zahlen wir einen kleinen Bonus, dann machen die das auch. Warum ist das nicht gut gegangen?
Naja, vielleicht eins noch vorneweg, es ist ja nicht nur so ein Goodie gewesen, die Riester-Rente, also nicht einfach nur, wir wollen euch motivieren, selber was zu machen, sondern damals ist schon das Rentenniveau abgesenkt worden und das sollte der Ausgleich dafür sein, die Riester-Rente. Das ist also an uns weitergegeben worden, dass wir das ausgleichen. Aber warum es nicht geklappt hat, ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen in der deutschen Mentalität, die halt gerne Garantien haben und die Menschen gerne garantiert ihr Geld wieder zurückhaben wollen und dann lieber risikoarm investieren. Da dreht sich auch so langsam ein bisschen was und das mag auch mit ein Grund sein. Heute schauen doch mehr Leute auch auf die Rendite und sind vielleicht auch in der Lage oder auch willens, ein bisschen ein Risiko einzugehen.
Ja, ist interessant, wie manchmal auch so eine Volkspsychologie dahinter steckt. Ja. Wenn ihr solche Hintergründe zu Wirtschaftsthemen spannend findet, dann sind wir genau das Richtige für euch. Denn das ist ja nicht das erste Mal, dass wir genau sowas in den Blick nehmen. Klickt doch einfach mal auf Abonnieren oder Folgen in eurer Podcast-Plattform und dann verpasst ihr keine Plus-Minus-Folge mehr. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Thema euch da interessiert. Und Christine, jetzt gibt es ja neue Ideen. Also Riester sozusagen abgeriestert. Dieses Konzept hat nicht funktioniert. Das Neue soll heißen Altersvorsorgedepot?
Ja, das ist jetzt ein neues Gesetz. Das soll zum 01.01.27 kommen. Es ist also noch nicht ganz durch. Es ist beschlossen vom Kabinett, aber es ist noch nicht durch den Bundestag und den Bundesrat. Aber es gibt gute Chancen, dass das so durchkommt. Also da wird jetzt auch Riester nicht abgeschafft, keine Sorge, sondern es wird einfach reformiert und ergänzt durch etwas modernere Produkte, würde ich mal sagen.
Ja, und du hast es dir angeguckt. Also da muss man ja durchschauen. Also jetzt würde ich einfach sagen, hat vielleicht einen neuen Namen bekommen, aber Konzept ist das gleiche. Was ist denn der Unterschied oder was ist besser?
Das Neue finde ich schon sehr spannend, das neue Produkt, also das, was da jetzt kommen soll, finde ich schon spannend. Es ist nicht für jeden besser, aber für die meisten, würde ich mal sagen. Und wenn wir da vielleicht mal in die Details reingehen wollen,
gerne.
Da gibt's zum Beispiel die Sache mit der Garantie, was ich ja gerade gesagt habe bei Riester. Es wird weiterhin ein Garantieprodukt geben. Also die Volksseele, die gerne sicher sein möchte, darf das auch weiterhin sein. Das wird es weitergeben. Man kann auch zum Beispiel wählen, ob man 80% Sicherheit will oder eine 100%ige Garantie. Das ist schon mal neu, dass man vielleicht schon mal ein bisschen Risiko eingeht. Also einmal gibt's dieses Garantieprodukt. Das ist dann so ähnlich wie bei Riester. Dann gibt's aber noch ein zweites Produkt, denn das ist das tatsächliche Altersvorsorgedepot. Da kann ich frei wählen, in was ich mein Geld da einlege, sollte einigermaßen sicher sein. Da gibt es solche Stufen, solche Risikoklassen. Die von 1 bis 5 Risikoklasse ist erlaubt. Und wenn man das sich mal deutlich machen will, so ein ETF auf den MSCI World, der ja oft empfohlen wird, das ist Risikoklasse 5. Das ist also das Riskanteste, was man machen darf.
Würde dann aber auch noch funktionieren.
Genau.
Mit dem, was im Moment so in Mode ist, dass man sagt, man geht auf so einen MSCI World, auf so einen ETF.
Genau.
Aber du hast vorhin ein wichtiges Stichwort genannt. Man darf sich aussuchen.
Mhm.
Diese Freiwilligkeit heißt ja auf der anderen Seite auch, ich kann auch sagen, interessiert mich alles nicht, ist mir zu kompliziert, ich habe keine Ahnung davon, ich will mich nicht kümmern. Und dann stehe ich nachher tatsächlich ohne eine erweiterte Altersvorsorge da, relativ nackig mit der gesetzlichen Rente.
Naja, es gibt noch ein drittes Produkt in diesem neuen Konzept und das ist das Standardprodukt. Da wird einfach 2 Fonds sind drin. Die wählt dein Anbieter aus, also wen du die, ob du das bei deiner Bank machst oder bei einer Versicherung oder bei deinem Neo-Broker. Da gibt es ganz verschiedene Anbieter und die müssen alle ein Standardprodukt auch anbieten. Das hat keine Garantie, aber ist halt gemanagt. Muss ich mir nicht die eigenen Fonds raussuchen. Das kann ich machen. Und das hat auch den Vorteil, auch wieder im Vergleich zu Riester, dass die Kosten gedrosselt sind. Die dürfen nur 1,5% Kosten im Jahr verursachen. Also diese hohen Kosten, die bei Riester aufgelaufen sind, die dürfen da nicht passieren.
Okay, also wir haben in diesem Altersvorsorgedepot 3 Möglichkeiten, Geld anzulegen, um privat vorzusorgen. Aber ich kann das nur tun. Ich bin nicht verpflichtet, oder?
Ja, leider, muss ich jetzt mal sagen. Ich weiß, dass viele vielleicht nicht hören wollen, aber ich bin ein Fan tatsächlich von dieser sogenannten Opt-out-Regel, die es in skandinavischen Ländern auch gibt, wo man einfach reingeschmissen wird. Sobald man einen Job anfängt, wird man da angemeldet und wie das halt bei der Sozialversicherung auch ist. Und man kann aussteigen, wenn man das aktiv tut, aber das tun die wenigsten. Also die Erfahrungen zeigen, dass über 90% da drin bleiben, wenn sie da sozusagen reingezwungen erstmal werden. Ich bin ein großer Fan davon, andere nicht. Hat sich nicht durchgesetzt. Finde ich schade.
Also wenn ich nicht gezwungen werde vom Staat, warum sollte ich denn das dann machen?
Naja, als Lockmittel gibt es natürlich Zuschüsse. Da gibt es eine Förderung. Das ist ja, wie bei Riester gab es ja auch eine Förderung. Und so wird auch dieses Altersvorsorgedepot gefördert mit Zuschüssen, die ich bekomme. Und es gibt auch noch ein paar andere Vorteile. Aber vielleicht fangen wir mal mit den Zuschüssen an.
Mhm.
Es gibt also bis zu 1.200 Euro jährlich, die ich selber spare, gibt es 30% vom Staat dazu.
Okay.
Wenn ich noch ein bisschen mehr spare, bis 1.800 Euro, gibt es für diese Differenz zwischen 1.200 und 1.800 nochmal 20% dazu. Und für jedes Kind gibt es nochmal 25% dazu, bis zu einer gewissen Höchstgrenze. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen der Pferdefuß, es kommt immer darauf an, wie viel ich einzahle. Die Förderung hängt davon ab, was ich spare. Das ist natürlich ein Anreiz, mehr zu sparen, aber für Menschen, die das wirklich nicht können, denen das sehr, sehr schwer fällt, Geld zu sparen, die kriegen natürlich dann auch sehr, sehr wenig Förderung.
Genau, also das wäre das, was mir so gerade in dem Moment einfällt. Es gibt ja viele, die sagen, ich kann mich krummlegen und wollen, wie ich möchte. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe keine 20 Euro im Monat. Oder auch 10 Euro im Monat, die ich irgendwo einzahlen könnte. Was machen die?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig für die, was zu finden. Also mit 10 Euro wäre man dabei im Monat, ne? Also bei der Förderung. Weil das Minimum, was ich einzahlen muss, sind 120 Euro im Jahr, damit ich eine Förderung bekomme. Die Förderung ist dann halt leider nicht so hoch. Ich krieg halt dann nur 36 Euro Förderung obendrauf. Aber es ist immer noch besser als nichts. Und es kann sich ja im Leben auch noch mal was ändern, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr einzahlen kann.
Und was mache ich mit dem alten Riester? Ist der jetzt abgeschrieben? Wird er aufgelöst?
Nein, der alte Riester, wer noch einen hat, das muss man ja auch sagen, kann diesen Riester-Vertrag entweder umwandeln in dieses neue Konzept, mitnehmen, Das soll vorgesehen sein, dass das problemlos geht. Oder wenn man noch nicht in dieser Phase ist, wo man das Geld schon rausbezahlt bekommt, kann man diesen Riester auch zu alten Konditionen weiterlaufen lassen. Da kriegt man dann auch die alte Förderung. Und die, das muss man auch nochmal dazu sagen, ist vor allen Dingen für Menschen, die wenig Geld haben, besser als das neue Programm. Weil bei Riester war die Förderung nicht abhängig von dem, was ich selber da spare, sondern die war für alle gleich. Also ob ich jetzt 60 Euro, was das Minimum bei Riester war, einzahle oder 1000 Euro, ist egal, die Förderung war die gleiche.
Okay, ist schon so ein bisschen komisch, ne? Wir reden immer über Renten, gerade für Leute, die wenig Geld haben, die kleine Renten haben, dass die unbedingt was dazu sparen sollen. Und die bekommen jetzt gar nicht so viel Förderung nach dem neuen Konzept wie die, die viel Geld übrig haben, die vielleicht das gar nicht so dringend bräuchten.
Ja, ich finde das tatsächlich eine absolute Schwachstelle in diesem Konzept, denn die brauchen ja gerade die Unterstützung und da kann ich den Leuten wirklich nur raten, wer da in diesen unteren Sparmöglichkeiten ist, der sollte sich gut überlegen, ob er dieses Jahr nicht noch einen Riester abschließt und den dann eben weiterlaufen lässt, weil man eben die höhere Förderung dann hat, wenn man noch ein anständiges Riester-Produkt bekommt. Das ist natürlich die andere Frage, weil alle Anbieter sich jetzt natürlich auf das neue Modell stürzen.
Ja, ist an vielen Stellen auch schon abgeschafft worden, weggeriestert worden, das Ganze. Ja, hat auch ja einfach über die ganzen Jahre nicht so einen guten Ruf kassiert, weil es immer hieß, ach, ist eigentlich zu teuer. Aber dein Fazit drunter, also Riester, für die, die wenig verdienen, vielleicht jetzt nochmal abschließen, ist da doch besser als sein Ruf. Und für alle anderen, warten bis zum neuen Jahr, also 2027, und dann was Neues abschließen, dieses Vorsorgedepot?
Ja, das wäre auf jeden Fall mein Rat. Also man kann ja natürlich selbst auch immer noch so sparen für sein Alter. Also das ist jedem unbenommen. Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der jetzt, sagen wir mal, noch nicht auf die 60 zugeht, raten, dieses Modell zu nutzen. Und einfach, ich würde jedem raten, nutzt jede Möglichkeit, die ihr habt, fürs Alter was vorzusorgen. Zahlt euch der Arbeitgeber vielleicht auch noch eine Betriebsrente. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt. Das könnte noch kommen, ist noch nicht fix. Aber dass zum Beispiel dieses Altersvorsorgedepot auch für die Arbeitgeber zu nutzen ist, also dass die Betriebliche da auch noch mit reinzahlen, dann hätte man alles beieinander, einfach übersichtlicher.
Okay, und wenn du jetzt diese ganzen großen Baustellen, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, anguckst und dann dieses Versprechen, wir gehen daran, dann den großen Tumult in der Jungen Union und bei den jungen Abgeordneten, die gesagt haben, nee, das reicht uns nicht. Würdest du sagen, das, was da jetzt passiert und was da jetzt auf dem Tisch liegt, ist gut, ist ein guter Ansatz oder taugt gar nichts?
Ich würde sagen, es ist gut, aber noch nicht gut genug. Mhm. Also ich könnte mir da noch einiges wünschen. Aber es ist für mich schon mal der Schritt in die richtige Richtung, weil wir einfach auch ein bisschen darauf hinlaufen, dass wir die besseren Renditen an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten besser nutzen können, dass wir das Geld ein bisschen stärker für uns arbeiten lassen können. Und wir müssen einfach stärker in die Köpfe kriegen, dass wir das tun müssen, dass wir auch selbst da ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Und ich sage immer, wenn mir jemand sagt, das ist so langweilig und ich will mich damit nicht beschäftigen, ich sage dann immer, Leute, denkt einfach mal dran, wie wollt ihr leben, wenn ihr in Rente seid? Ja? Mhm. Wollt ihr eine schöne Reise immer noch machen können? Wollt ihr noch mal ins Restaurant gehen können? Wie wollt ihr leben? Und dann müsst ihr dafür jetzt was tun.
Also angehen, keine Scheu haben, ist der ultimative Tipp unserer Rentenexpertin Christine Bergmann. Hast du noch so eins zum Mitnehmen?
Ja, ich habe tatsächlich noch eins zum Mitnehmen. Und zwar, viele haben ja immer Angst vor diesen großen Summen, die man tatsächlich dann dafür braucht, wenn man im Alter davon auch leben will. Und da würde ich sagen, habt nicht so viel Angst vor diesen großen Summen. Denn was uns hilft, ist tatsächlich der Zinseszins. Der Zinseszins ist einfach was ganz was Tolles und früh anfangen zahlt sich einfach aus. Und wenn du magst, habe ich auch eine Beispielsrechnung.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Ja, weil wenn du anfängst, einen Sparplan zu machen, du zahlst 50 Euro ein in diesen Sparplan und zwar 40 Jahre lang. Und ich gehe jetzt da mal aus davon, dass du eine Rendite von durchschnittlich 5% erwirtschaftest. Und das Ganze hat jetzt mit Förderung nichts zu tun. Also das ist jetzt nur dein eigenes, was du da einzahlst. Dann hast du eingezahlt 24.000 Euro. Du bekommst raus 76.600 Euro.
Das ist ein Unterschied.
Naja, und wenn du jetzt mal rechnest, dass du da später erst anfängst, also zwar die doppelte Summe zahlst, 100 Euro, aber nur auf 20 Jahre, dann hast du auch 24.000 Euro eingezahlt, da hast du aber nur 41.000 Euro am Ende mit der gleichen Rendite. Also allein diese Zeit macht ganz viel aus. Und deswegen, ich sage immer, fangt so früh an wie möglich. Gebt euren Kindern schon einen Sparplan über 20 Euro im Monat oder was halt irgendwie geht und fangt da schon an.
Okay, und dann rechnet sich das Ganze und dann ist vielleicht im Alter doch die Kreuzfahrt oder vielleicht gibt es dann auch was Umweltfreundlicheres. Auf jeden Fall der chillige Lebensabend drin, den wir uns ja alle so wünschen. Es gibt ja nichts Schöneres als diese Bilder von Menschen, die es sich verdient haben in der Sonne. Auf irgendeiner Bank sitzen.
Ja, und die außerdem vielleicht auch noch fit genug sind, noch ein bisschen was zu unternehmen.
Also, soweit Christine Bergmann, unsere Rentenexpertin zu den neuen Rentenkonzepten der Bundesregierung. Ich habe mitgenommen, Christine, da gibt es Licht, da gibt es Schatten und da gibt es vor allen Dingen vielleicht noch ein bisschen was nachzuschrauben und viel zu tun für uns alle, so ein Umdenken im Kopf, also direkt schon mal selber was losmachen, früh anfangen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Danke, Christine, für die ganzen Infos, dass du das alles für uns recherchiert und im Blick hattest.
Ja, sehr gern.
Und zum Schluss möchten wir natürlich euch noch dazu animieren, sagt uns doch, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr was anderes habt, von dem ihr sagt, ey, das ist mal Wirtschaft, da muss ich wirklich mehr wissen, sonst kann ich hier nicht ordentlich handeln, dann schreibt uns plus-podcast@ard.de. Und dann sagen wir ganz herzlich Danke. Christine Bergmann habe ich jetzt hier schon verabschiedet. Die ist die Autorin heute gewesen. Die Redakteurin heißt Tamara Land und in der Technik sitzt Jo Baumann. Macht's gut, nächste Woche wieder mit David und mir, der plus-Podcast. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Im ARD-Podcast Das Wissen geht es täglich um wechselnde Themen aus Gesundheit, Geschichte, Wissenschaft, Weltgeschehen. Sorgfältig recherchiert, verständlich aufbereitet und in größere Zusammenhänge gesetzt. Ans Herz legen möchten wir euch die aktuelle Folge. Die deutsche Exportwirtschaft steckt in der Krise. China produziert immer mehr selbst. Die USA drohen mit Einfuhrzöllen. Und trotzdem fällt uns der Abschied vom Exportmodell extrem schwer. Warum? Damit beschäftigt sich diese Folge von Das Wissen, Made in Germany, Exportweltmeister unter Druck in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.